Heute gibt es eine weitere Folge vom Community Talk. Wir hatten ja schon ein paar Episoden und heute lernen wir den Dominik kennen, der mir jetzt gerade zugeschaltet ist und der bestimmt auch einiges zu berichten hat. Ich sage guten Morgen an Dominik, wo du auch gerade sitzt. Vielleicht kannst du dich mal kurz uns vorstellen.
Ja, hallo Thomas und hallo liebe Zuhörer und wo auch immer das noch alles hinkommen wird. Genau, ich bin jetzt 33 Jahre alt, bin ja wie lange jetzt schon in dem Finanzkontext unterwegs, bestimmt jetzt 6, 7, 8 bis zu 10 Jahren, sage ich mal. Mhm. Also man hat einigermaßen früh angefangen, wir gehen da ja gleich noch ein bisschen drauf ein, wo genau. Und ja, bin bei einem großen Softwareunternehmen nähe Walldorf unterwegs, also das passt da auch soweit ganz gut und genau, das erstmal zu mir. Achso, Vater, zwei Kinder und
wie alt?
Die Kinder sind jetzt 3 und 1 oder werden 1 und oh, ist ja. 3, also ganz frisch und entsprechend sind auch die anderen Kontextsachen dabei bei Kind, also Haus, Garten.
Was da alles dazu gehört, ne?
Genau. Ja.
Sehr schön. Haben denn die Kinder schon einen Sparplan, lieber Dominik?
Tatsächlich ist das ein interessanter Punkt. Die Kinder haben keinen Sparplan als Sinne, dass sie einen eigenen Sparplan haben, sondern sie haben einen Sparplan auf unserem Gemeinschaftsdepot. Und vielleicht gehen wir da auch noch nachher ein bisschen genau drauf ein. Ja, genau.
Gut, weil das ist ein Punkt, wo man vielleicht auch rechtzeitig dran denken soll oder kann, dass man für die Kinder ja schon relativ frühzeitig da ja einen Fondssparplan auch mal startet. Man hat ja eine wunderbare Laufzeit vor sich, ja, da kann ja noch alles passieren und das kann man da schön ausnutzen. Ja, da hast du auf jeden Fall bei dir zu Hause immer viel Action und deine zukünftige Herausforderung wird auch sein, genau wie meine, den Kindern auch rechtzeitig Finanzbildung mitzugeben. Ne? Ganz großer Punkt für die Zukunft. Und du selber hast ja da, kann man sagen, schon einiges gelernt in der Vergangenheit. Ich habe dich jetzt aufgrund eines kurzen Ausfüllbogens etwas kennengelernt. Du beschreibst dich ja selbst als fortgeschrittener Anleger. Das heißt, du könntest uns mal kurz erklären, was so bisher dein Weg war als Anleger, als Investor. Was hast du schon so alles ausprobiert? Und ja, was hat gut geklappt in der Vergangenheit? Was hat vielleicht nicht so gut geklappt in der Vergangenheit?
Ja, ich versuche es mal ein bisschen strukturiert zu machen. Auf jeden Fall habe ich weniger Erfahrung als meine Vorredner. Das ist schon mal klar.
Okay.
Ja, wie hat's angefangen? Ich glaube, ganz am Anfang hat's ganz klassisch angefangen. Sparbuch von Oma und Opa und Tante und Onkel und der interessanten Idee, dass man als Kind mehr Geld braucht, als wenn man dann jugendlich und erwachsener wird. Also im Endeffekt sind die Geburtstagsgeschenke immer kleiner geworden. Das hat sich irgendwie nicht ganz Sinn ergeben für mich. Aber ansonsten das klassische Ding, Girokonto, ein paar Zinsen mitnehmen, ein bisschen damit spielen. Und so bin ich eigentlich meine ersten Jahre, also bis zum 15. oder 18. Lebensjahr ganz gut durchgelaufen. Hab da jetzt nicht wirklich mich auf andere Themen fokussiert. War auch ehrlicherweise in der Familie nicht so stark fokussiert, das Thema. Und im Studium fing es dann an, dass ich im Endeffekt mit den ersten Versicherungsmaklern ins Gespräch gekommen bin. Wird ja gerne mal abgefangen.
So ist es.
In der Mensa von gewissen Firmen mit, wie heißen sie?
Sag ruhig den Namen.
Bitte?
Sag ruhig den Namen.
Ja, ich bin gerade überlegen. MSG ist das?
MLP? MLP. Ja, genau. Die sind bekannt dafür, dass die sich schon relativ frühzeitig positionieren, gerade an den Unis, ne, und die Leute da abfangen, ja.
Genau, und dann bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit den klassischen Themen, ja, Krankenversicherung, privat oder nicht privat.
Mhm. Weißt du noch, wie das abgelaufen ist damals, wie die mit dir in Kontakt gekommen sind?
Ja, ich weiß das noch ziemlich genau, weil ich mich darüber geärgert habe, nachdem ich dann mal das Ganze durchgerechnet habe. Mhm. Im Endeffekt erst mit einer kostenlosen Veranstaltung in irgendeinem Seminar, in irgendein Gespräch, Log-Angebot kann man auch sagen. Mhm. Ich als Privatperson darf das ja auch ein bisschen spitzer formulieren als vielleicht du, Thomas.
Ja, nur zu.
genau, also im Endeffekt ein Log-Angebot, um mich mal ins Büro reinzuholen. Dann gab es einen leckeren Kaffee, leckeren Tee, dann gab es ein bisschen Clubmate, alles auf nett gemacht. Und dann ging es drum über das Thema, ja, machst du dir nicht Sorgen, da. Im Endeffekt die Sorgen und die Angstkarte zu spielen, mich zu versuchen, in irgendwelche Versicherungen reinzudrücken. Das ist eigentlich so das erste Ding, was gewesen ist.
Mhm. Und das heißt, das war ein Einzelgespräch mit dir?
Am Anfang war es erstmal ein Gruppenseminar, danach hieß es, ja, wer Interesse hat, kann noch ein bisschen weiter reingehen. Und ich bin immer recht interessiert, weshalb ich dann auch zu sowas jetzt zum Beispiel bereit bin. Hab da mal mit den Leuten mich im 1-zu-1-Gespräch unterhalten, dann habe ich ein Angebot bekommen, einen Vorschlag bekommen und dann fing es an, dass ich mich da reingewühlt habe und erstmal gesagt habe, das macht für mich irgendwie noch nicht so richtig Sinn, da sind zu viele offene Fragen und dann ging es direkt los, ja, willst du nicht bei uns auch Versicherungsmakler werden und willst du nicht direkt mitarbeiten, um sozusagen irgendwie so, keine Ahnung, was das für eine Methode ist. Auf jeden Fall kam mir das unkoscher vor und dann habe ich es erstmal wieder liegen lassen und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt nicht und bei der Krankenversicherung bleibe ich schön in der GKV, das ist das Valideste jetzt am Anfang erstmal. Und so bin ich erstmal im Studium, habe ich mich am Anfang erstmal drum rumgedrückt und hatte tatsächlich aber auch noch ein, zwei Leute, die leider gefangen worden sind, sage ich mal, in dem Konstrukt und habe dann mit denen nachher auch mich in die Verträge reingelesen, in die BU-Verträge. Da haben wir doch einige Fragezeichen gefunden. Genau.
Also ist auf jeden Fall ein ganz gefährlicher Moment, ne? Man ist ja noch etwas unerfahren und man sitzt da dann vermeintlichen Experten gegenüber, ne? Die einem dann auch mit viel Verkaufstricks da irgendwas unterjubeln wollen und oft sind es auch Verträge, die man dann auch ganz schwer nochmal kündigen kann. Also es könnte ein Rüro beispielsweise sein oder auch irgendwas mit BU gekoppelt, also ein Sparvertrag mit BU gekoppelt. Da ist man dann vielleicht irgendwann, wenn man etwas älter ist und vielleicht auch ein bisschen Krankheitsgeschichte hat, würde man den Vertrag eigentlich ganz gerne platt machen, aber will die BU eigentlich nicht verlieren. Ne? Und dann ist man teilweise bis zu seinem Rentenantritt an so einen Vertrag gebunden. Also ist ein ganz gefährlicher Moment, wenn man an der Stelle irgendwo da abgefangen wird, wie bei dir.
Stimme ich vollkommen zu und ein Learning, was ich schon mitgeben kann, keine Kombi-Angebote.
Punkt. Ja, genau, genau. Diese Kombis sind dann wirklich schwer nochmal loszukriegen dann.
Genau, aber ich hatte zum Glück diesen renitenten Status als Jugendlicher, wenn mich jemand in der Ecke drückt, dann erst recht nicht.
Super.
Also das hat mir da in dem Moment geholfen tatsächlich. Ja, dann ging es weiter. Als Student will man natürlich arbeiten. Dann hatte ich über einen Verein von der Technikerkrankenkasse, wo ich echt nichts gegen habe, tatsächlich auch ein bisschen in Kontakt gekommen. Habe für die dann auch angefangen, mit Briefwurfsendungen zu arbeiten. Und in dem Zuge, weil der Kollege, der an der Uni da saß, im Endeffekt bei mir im Tischtennisverein war, gab es so den ersten Kontakt. So habe ich mich ein bisschen in die Versicherungsthematik reinbewegt und habe da auch ein bisschen Verständnis gewonnen, wie denn so eine GKV funktioniert und dass ja eigentlich 90-95% gleich ist. Also da gibt es ja kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern, bis auf den Sonderbeitrag und dann, hat keinerlei Wirkung mehr, außer wie heißt denn der Effekt? Wirkstoffe, die keinerlei Wirkung haben,
aber so,
dann von der Kasse bezahlt werden.
Irgend so Heilpraktiker-Kram vielleicht?
Genau, oder? Dann gibt es die Heilpraktiker-Geschichten, die dann oben drauf kommen oder andere Sachen. Genau, das ist ja eigentlich der Unterschied. Auf jeden Fall, so bin ich bei der TK am Anfang erstmal gelandet, da war ich auch sehr zufrieden. Ich glaube, dann können wir jetzt ein bisschen fast forwarden. Im Endeffekt habe ich dann am Ende meines Bachelors bin ich nach Hamburg gegangen. Und hatte zu dem Zeitpunkt bis jetzt nur eine PKV und meine GKV. Das waren eigentlich so die zwei Sachen, die ich hatte. Also private Haftpflichtversicherung und meine GKV, das war's. So, dann bin ich nach Hamburg gekommen und das war dann fünftes Semester. Gab auch mal eine längere Reise mit Reiseschutzversicherung, den üblichen Kleinkram. Und in Hamburg wieder über Sport, wieder über Handball, bin ich wieder in das Gespräch mit einem Versicherungsberater gekommen oder Versicherungsmakler diesmal gekommen. Der dann auch ein bisschen breiter aufgefächert war. Noch nicht Honorarberater, aber im Endeffekt, ich bin Makler, ich kann mehrere Leute vertreten. Aber durch mein Training mit MSG waren wir schon bewusst, okay, das wird jetzt wieder in eine gewisse Richtung gehen. Das gucken wir uns jetzt wirklich im Detail an. Und im Endeffekt war auch wieder der Punkt BU. Allerdings diesmal dann durch mich getrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte das Thema jetzt mal angehen. Ich bin jetzt Ende meines Studiums. Es macht jetzt vielleicht langsam Sinn. Du kannst dich noch als Student günstig reinkaufen und übernehmen. Und genau, so bin ich dann mit einem Versicherungsmakler zusammengekommen und habe tatsächlich den BU-Vertrag sehr detailliert auseinandergenommen. Habe mir danach, weil ich IT studiert habe, auch gesagt, ich möchte jetzt verstehen, warum dein System mir diese drei Verträge rausspuckt und nicht fünf andere.
Ja, okay.
Und bin dann über eine Verschwiegenheitsverpflichtung im Endeffekt geschult worden, wie dieses System, wie dieser Algorithmus funktioniert.
Weißt du, wie das System, was das für einen Namen hatte?
Ja, da war ein Backend-System, was von vielen Nutzern oben drüber genutzt wird und dann ein anderes Frontend drauf. Den Detailnamen kann ich dir nicht mehr sagen. Es war auf jeden Fall irgendeine zentrale Partei, wo ganz viele unterschiedliche Verträge drunter waren. angebunden, teilweise digital, teilweise analog. Und im Endeffekt wurden oben 3 Kriterien reingeschmissen oder 5. Und dann wurde gesagt, das ist jetzt bitte der Vorschlag, was denn die gute BU für dich ist. Ich kann aber gerne den Namen nochmal raussuchen, wenn das
relevant ist. Ja, nee, war jetzt nochmal an der Stelle interessant, ob es vielleicht da irgendein System gibt. Es gibt auf jeden Fall Datenbanken, die da ganz guten Überblick haben. Ne? Und ist auf jeden Fall auch gut, dass man da eine größere Auswahl nimmt, weil das ja eine der wichtigsten Versicherungen ist, die man ja auch meistens ja nur einmal abschließt und die muss ja dann auch bis zum Renteneintritt, muss die dann irgendwie auch beibehalten werden, ne? Im Gegensatz zur Haftpflicht, die kann man ja jederzeit kündigen oder im Prinzip alle Versicherungen, bis auf diese, ne? Die macht man einmal.
Genau.
Und dann muss die einfach was taugen bis zum Renteneintritt, weil wenn irgendwas passiert, irgendeine gesundheitliche Sache, kriegst halt keine neue mehr. Ne? Deswegen mitunter einer der wichtigsten, aber auch dann bei dem Abschluss mit dem größten Aufwand verbundenen Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und was ich übrigens sehr oft erlebe, ist, dass die BU-Versicherung nicht bis zum 67. Lebensjahr abgeschlossen wird oder oft nur bis zum 60. sogar, wo ja eine riesen Lücke dann eben klafft. Ne? Mhm. Wenn man wirklich BU wäre, würde eben die BU-Rente mit dem 60. Lebensjahr eingestellt werden. Und das wäre dann doch noch ein langer Weg bis zur Regelaltersrente. Ne?
Ja, tatsächlich, ich habe mich absichtlich auf 65 runter bewegt und bin nicht auf den 67 geblieben, aber das habe ich tatsächlich mit vollem Wissen und meinem Bewusstsein gemacht. Können wir gleich noch von mir aus reindrillen. PKV ist vielleicht noch das zweite andere Thema, also die private Krankenversicherung. Das ist auch noch so ein Ding, so ein Block, den ich vor mir herschiebe, ob nicht, weil ich sehe im Endeffekt dasselbe Problem, man kommt nicht mehr raus, man ist gebunden und man will nicht mehr. Und das sind halt die zwei großen, teuren Versicherungen. Natürlich auch die zwei Versicherungen, wo es am meisten Rendite gibt für die Verkäufer, über die Kickbacks und Sonstiges. Deshalb ist das natürlich so ein bisschen das Interesse. Nee, auf jeden Fall habe ich mich dann in das IT-System reingewurschtelt, habe tatsächlich versucht zu verstehen, warum, wie, was, welche Bewertungskriterien, habe es dann verstanden. Es ist in interessanter Weise wieder in dieselbe Richtung gegangen. Hör mal, jetzt kennst du dich so gut in der BU aus, willst du nicht auch bei uns Makler werden?
Da haben einige ein Talent in dir erkannt, offenbar.
Ja, ich rede anscheinend gerne und dann kann ich auch noch über die Versicherung. Und dann konnte ich leider teilweise Leuten von deren eigenen Vertriebsmitarbeitern erklären, was denn richtig bei der BU funktioniert. Den einzelnen abstrakte Verweisungen, konkrete Verweisungen, die ganzen kleinen Details, die da interessant wären. Genau, und dann habe ich mich tatsächlich für eine BU entschieden, war damit zufrieden, habe die dann auch auf die höchstmögliche Summe damals gemacht. Ich glaube, das waren dann 1600 oder 1700 Euro als Student oder 1500, ich weiß es nicht mehr. Und war damit fein, bin dann auch ein bisschen in die andere Versicherung reingedrillt und dann fing es an, das Thema, ja, jetzt hast du ja die Versicherung und die Absicherung gemacht, jetzt können wir ja mal Richtung Zukunft investieren denken. So. Okay, und dann war man jetzt auf dem Status mit dem Versicherungsmakler, okay, wir haben jetzt eine freundschaftliche Beziehung, man kann dem ja vertrauen, der erzählt ja keinen Mist, ich habe mich da ja durchgewuselt und ich glaube, dass das auch eine valide Aussage ist und bin so tatsächlich das erste Mal mit Aktien dann in Berührung gekommen über einen Fondssparplan und VL und den ganzen Kleinkram mit dem ersten Arbeitgeber auch und habe das erstmal 3-4 Jahre laufen lassen und war damit auch soweit erstmal ganz zufrieden. Also klassische Rentenfondsversicherung, ich glaube, das war bei der Allianz, Komfort irgendwas, also irgendwie so ein flexibles Ding, wo dann im Endeffekt ein Fondssparplan drin lief, als langfristige Altersvorsorge und dann gab es eine mittelfristige Geschichte, das war dann ein Fonds selbst gemanagt von der Firma. Und kurzfristig, das war dann auch schon richtig formuliert aus meiner Sicht, man braucht erstmal den Buffer, man braucht erstmal den Sparplan, man muss erstmal den Sicherheitspuffer haben und wie groß muss der sein. Also von der Logik her, von den Zahlen hat sich das, glaube ich, damit gedeckt, was auch du präsentieren würdest oder was ich so in den einzelnen in den einzelnen Forums oder Finanztipp oder sonstigen Themen höre. Das passte da schon eigentlich alles. Genau, und dann lief das erstmal 2, 3, 4 Jahre. Ich habe mich dann weiter bearbeitet, habe dann noch weiter gearbeitet, habe dann auch ein bisschen mehr Geld verdient, bin dann in den Master reingekommen. Und weil dann irgendwie dieser Zündfunke gesetzt worden ist mit Aktien, was kann man denn machen, hat man angefangen, auch mal nachzuforschen. Und was mich am Anfang ein bisschen gewurmt hat, ist, wieso sind denn die Kosten so hoch? Wieso kriegt denn da jemand 2% oder 1,5% für eigentlich keinen Mehrwert, in Anführungsstrichen, wenn es doch sowieso nur die Standardrendite ist. Und wieso bekomme ich da nur so Sonderlocken bei der Allianz vorgestellt? Wieso kriege ich denn nicht marktübliche Indizes oder irgendwelche marktüblichen Fonds sogar angeboten? Warum bekomme ich denn nur so ein Spezialzeugs drin?
Weißt du noch, was das für Fonds waren da bei der Allianz?
Also der klassische, der Flossbach von Storch,
ah, ja. und
die Opportunity, das war auch der am meisten
der noch hat. Der noch akzeptabel ist, ne? Der ist ja noch ganz okay. Auch
gut, genau, das war gut. Dann gab es die Möglichkeit, innerhalb des Dings ein bisschen hin und her zu bewegen. Da habe ich dann noch ein bisschen versucht, noch ein bisschen was rauszuholen. Was gab es da noch? Da gab es noch nicht den Top-Dividenden, aber gab es noch ein dividendenstarkes Ding. Dann gab es ein bisschen was mit Growth und dann gab es ein bisschen was mit Quality. Also die üblichen Faktoren, die dann rausgespielt werden, aber die dann auch absurd teuer werden irgendwann. Mhm. Und was zum damaligen Zeitpunkt gut lief, war Consumer-Trends tatsächlich, interessanterweise.
Ja gut, irgendwas läuft immer gerade gut, ne? Mal Glück hat man dann auch gerade den Fonds im Bestand.
Genau. Das war da irgendwie so der Zufall. Auf jeden Fall habe ich mich in der Zeit dann ein bisschen drum gekümmert, bin dann auch irgendwie Hamburg auf den Finanzvisier gekommen, tatsächlich. Habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, den Albert, aber dann die Podcasts gehört und morgens beim Fahrradfahren wollte ich irgendwas Sinnvolles machen und nicht die Zeit verdöseln, einfach nur Musik hören, deshalb fing ich an mit Podcast hören. Und dann brauchst du immer neues Zeugs, ne? Und Thomas, auch deine Podcasts höre ich auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Jeder wie er will, also kein Problem.
Es muss immer Infos hinterherkommen, deshalb habe ich mir immer neue Sachen reingesucht und sobald man in dieses Rabbit Hole reingeht, kommt ja immer mehr und mehr, Gott sei
Dank,
der Suchschatten.
Rabbit Hole ist ein gutes Stichwort, das ist tatsächlich gerade in der Finanzwelt so, da kann man auch mal so in Abzweigungen geraten, die nicht so gut sind, ne, in diesem Rabbit Hole.
Das stimmt. Das ist der Vor- und Nachteil von Algorithmik und Cookies im Internet, muss man halt wissen, wie man mit umgeht, genau. Ja, und das war so der eine große Stack. Und der andere große Stack ist technisch interessiert. Was könnte da sein, was mit Finanzen zu tun hat und Technik? Thomas, du darfst raten.
Robo-Advisor vielleicht?
Ja, nee, Krypto.
Ach, Krypto, genau. Genau, habe ich ja gesehen in dem Fragebogen. Du hast ja tatsächlich auch Krypto-Erfahrung. Und wenn du es richtig gemacht hast, hast du ja auch gute Erfahrungen gemacht.
Genau, man kann sagen, alle meine Ringe, die an den Fingern sind von den unterschiedlichen Ehepartnern, also dem einen Ehepartner, sind tatsächlich durch Kryptos finanziert worden. Also das hat gut geklappt.
Okay.
Ich bin also gut rein und rausgekommen tatsächlich. Jetzt liegt noch ein ganz kleiner Bruchteil dabei. Aber das war so auch so ein Ding, was
technisch
interessant
war. War das nur Bitcoin bei dir dann?
Es war tatsächlich am Anfang Bitcoin, Ethereum und dann noch, glaube ich, Litecoin oder sowas. Den ganzen Kleinkram habe ich abgestoßen. Jetzt ist es nur noch Bitcoin und Ethereum, die zwei großen theoretisch möglichen Use Cases. Und ja, ich weiß, es ist kein Investment, sondern es ist ein Glücksspiel. Beziehungsweise ich sage, das ist ein Investment, wo ich sage, wenn das funktioniert, habe ich dann einen Hebel. Wenn ich jetzt hier mir Einzelaktien kaufe, wo ich dann 10% oder 20% mehr Gewinn mache, das ist dagegen ein Fliegenschiss.
Ja.
Aber mir ist bewusst, das Geld kann auch komplett weg sein, deshalb ist es nur noch ein Kleinstbetrag, den ich da drin habe.
Okay. Also du hast es großteils realisiert, aber bist noch ein bisschen mit dabei, so im Sinne von
auch FOMO. Schwarz an der Freude.
FOMO, ja.
Man könnte sagen FOMO und wenn es mal groß wird, dann könnte man damit auch noch mal was bewegen, weil ansonsten bin ich jetzt doch sehr langweilig, Immobilie und nur noch
Ich hatte ja erst gestern mit dem Jan Altmann Gespräch zu dem Thema Krypto, ne? Und da war auch die Überlegung, ja, gehört es überhaupt in ein Portfolio mit rein? Und wenn ja, mit wie viel Prozent kann man es beimischen? Und da gibt es da eben auch so eine Studie, wo man dann geschaut hat, was wäre mit einem Portfolio passiert, wenn man da 1% Krypto reinmischt, 2%, 3%, 4%, so rückblickend natürlich. Klar ist, dass das Portfolio dann besser abschneidet, ne? Deutlich besser teilweise sogar. Die Frage ist immer, wie oft rebalanciert man dann noch? Weil man muss regelmäßig rebalancieren, weil diese 1% oder je nachdem diese Beimischung relativ schnell abweicht dann, ne? Durch die Kursentwicklung. Und die Volatilität, die nimmt natürlich auch extrem zu. Aber ist vielleicht eine Grundsatzfrage, ne? Mische ich das Thema mit rein in mein Portfolio? Es muss nicht sein, definitiv, finde ich. Genau. Aber wenn ja, kannst natürlich die Performance deutlich verbessern, wenn es gut läuft, so wie es in der Vergangenheit war.
Genau, und jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Begründung, warum ich diese Spielerei mit drin habe. Also als ich dann in Hamburg tatsächlich angefangen habe, ein bisschen zu arbeiten, Master gemacht habe, meine Sicherheiten hatte mit dem Fondssparplan und das lief alles, hat sich dann doch noch ein bisschen Geld gesammelt und ich wollte nicht mehr nur noch Technikmüll kaufen, mit dem ich rumspiele, also Raspberry Pi, Latte Panda und solche Hardware-Sachen, die man gerne zum Programmieren benutzt. Und dann fing es an, ach, probierst du mal so ein bisschen Einzelaktien zu spielen. So den DAX mit 1.000 Euro pro Aktie.
Okay.
Und damit habe ich tatsächlich angefangen. Das hat auch am Anfang einigermaßen geklappt, bis ich dann in das Fallloch KUKA gefallen bin. Da war ja gerade die Zeit, als KUKA in Deutschland groß gemacht worden ist und dann wurde es an die Chinesen verkauft. Und da habe ich gesagt, so, da gehst du jetzt mit, jetzt läufst du den Hype mal hinterher. Pustekuchen. KUKA hat im Endeffekt alles weggezogen, was ich an den Profits hatte. Ich bin also mit null rausgekommen am Ende. Ich habe dann VW, Mercedes, den ganzen Kleinkram habe ich verkauft
tatsächlich. Wie stark war die Wette denn? Hast du da jetzt wirklich viel investiert?
Ich hatte, wie gesagt, bei KUKA 1000 drin, bei Mercedes so. 1000. Also ich ja, hatte überall so 1000er Blöcke okay. drin. Weil als
also du hast praktisch in jeden DAX-Wert 1000 Euro investiert?
In ausgewählte DAX-Werte. Ich glaube, ich hatte am Ende 10 oder 12, wo ich jeweils 1000 Euro drin hatte.
Also equal weight kann man sagen, ne?
Exakt, exakt, genau. Und KUKA war ja zu dem Zeitpunkt noch kein DAX-Wert. Ne? Also KUKA oder ist gar kein DAX-Wert.
Ja, ja, genau.
Genau, aber im Endeffekt irgendwie auch durch dieses Rabbit Hole, wie du es schon sagtest. Ich bin dann irgendwie bei Reddit gelandet und dann hier, was kann man denn noch alles machen und was sind denn coole Sachen, Robotik, der ganze moderne Neukram.
Ist klassischer Werdegang, ja.
Exakt, exakt. Mhm. Und dann ist im Endeffekt das Learning gewesen, das habe ich dann noch damals bei DeGiro gemacht und wie kannst du eigentlich günstig Aktien kaufen, nicht bei deinem Heimbroker DKB oder sogar Sparda Bank oder wo ich vorher noch war. Und das Learning war, okay, alle Einzelaktien kommen in den Topf, weg. Und dann bin ich mit, glaube ich, 150 Euro Minus rausgegangen. Und dann war es das für mich mit Einzelaktien.
Na, geht ja.
Und dann, wie gesagt, da ich jetzt mit Einzelaktien gar nichts mehr mache, ist dann halt Krypto dagegen als valides Spiel, wie sie aus meiner Sicht akzeptabel.
Ja.
Ja, und nach dem Learning mit diesen Einzelaktien habe ich dann halt angefangen, okay, jetzt gehst du tatsächlich auf ETFs, auf Fonds, kannst da mal gucken, wie das weitergeht. Also privat habe ich Fonds nie gekauft, sondern immer nur ETFs. Ja, ETF und Fonds ist das Gleiche. Ich meine damit einen passiven ETF habe ich gekauft. Ich habe keine Flossbach von Storch mit 5% Ausgabeaufschlag oder so ein Gedöns, habe ich mir nicht gekauft. Das hatte ich ja bei der Versicherung oder bei dem Makler schon die ganze Zeit. Und dann gab es ein paar sehr interessante Sachen, vielleicht für die, die schon ein bisschen erfahrener sind, die auch schon ein bisschen mehr Geld im Depot jetzt noch haben oder hatten. Und zwar das Wertpapierforum da gab es im Endeffekt eine Person, die etwas geschrieben hat zu, wie kann man denn kostengünstig im Endeffekt gucken, dass man in ETFs reinkommt oder nicht. Es ist der Versuch des Market Timings aufhand von Zahlen. Im Endeffekt warten, bis irgendwie ein Abbruch da ist. Wenn er 10-20% runtergeht, dann automatisch nachzukaufen. Das ist so der Gedanke dahinter. Da gab es eine Algorithmik, da habe ich mich dann durchgelesen, war wieder technisch interessiert. Wieder dasselbe Thema wie damals. Wenn etwas kompliziert ist, muss man es verstehen. Und wenn man es verstanden hat, dann kann man es ja anwenden. Die Erkenntnis war, das funktioniert erst dann, wenn du mehr Geld im Depot hast. Ansonsten sind die Transaktionskosten zu hoch, das lohnt sich dann nicht. So. Und deshalb habe ich das Thema dann auch tatsächlich wieder abgeblasen. Und
hast du vielleicht zu dem Thema einen Link, den du mir noch schicken kannst im Anschluss, den ich dann vielleicht in die Shownotes dann reinladen kann, dass dann jeder, der interessiert ist, sich das mal anschauen kann?
Sehr gerne, da suche ich gerne raus. Ich glaube, ich hatte es sogar auch in das Fragebogen-Ding reingeschrieben, aber gucke ich nachher nochmal nach. Dann können wir das reinpacken, weil das fand ich sehr interessant. Auch ein schöner Ansatz, im Endeffekt auch mit mehreren Varianten des Portfolios. Und wenn man ein bisschen technisch interessiert ist, kann man sich da reinlesen. Seine persönliche Aussage war, ohne 100.000 macht das keinen Sinn, da anzufangen mit. Ich wollte aber trotzdem, deshalb habe ich es probiert.
Und bin wegen dann der Transaktionskosten oder was?
Wegen der Transaktionskosten, beziehungsweise man bewegt zu wenig und man konnte dann mit Parametern einstellen, wie oft möchte ich, dass der Algorithmus mir sagt, wie oft ich einkaufen soll. Und damals gab es noch Kosten bei Ein- und Verkauf, die sind ja jetzt auch schon langsam weggefallen.
Ja.
Genau.
Also ich finde dazu jetzt nichts im Fragebogen, ne? Aber das kannst du mir wie gesagt gerne nachreichen. Schau da gerne nochmal in die Shownotes rein, da ist dann der Link drin zum Wertpapierforum zu dem entsprechenden Artikel dann.
Genau, dann ist es mein Fehler, dann habe ich das mir aufgeschrieben auf dem Zettel und
kein Problem.
Okay. Auf jeden Fall war es gedanklich, ich wollte es hier in diesem Gespräch mit reinbringen. Ja, genau, und dann habe ich angefangen, Sparpläne mit Hand aufzusetzen und dann hat man den Sparplan missbraucht als Einmalausführung, damit ist es kostenlos, anstatt einen Einmalkauf zu machen.
Wenn das vom Betrag her geht, ne? Manche sind auch gedeckelt. Genau.
Ja, man hat dann die 1.000 Euro genommen, aber dann musste man dann nicht die 10 Euro bezahlen, sondern man hat dann nur 1,50 Euro oder 0 Euro bezahlt für eine einfache Ausführung.
Ja, ist ein guter Tipp, ne? Also ist ein guter Tipp, schaut da mal drauf, wenn ihr investieren wollt, vielleicht ist das tatsächlich über einen Sparplan dann günstiger.
Genau.
Ne? Oder eben die Sparrate auf, keine Ahnung, 10.000 Euro hochsetzen, wenn es geht. Ne? Da hat man im Prinzip dann über den Weg einen günstigeren Einkauf gefunden. Also klar kann man diese Nebenkosten versuchen da zu sparen oder zu drücken. Existenziell wichtig ist es wahrscheinlich, jetzt ist am Ende dann auch nicht, aber es sind so kleine Dinge, die kann man mitnehmen dann.
Wir kommen auf den Finanzvisier zurück. Genau, der sagt, dieser Kleinkram, ja, das macht keinen Sinn. Und zu der Erkenntnis bin ich auch gekommen. Ich habe dann nachher in der Woche meine anderthalb Stunden da gehabt, um irgendwelche Algorithmik durchzusetzen und sonstiges und Einkaufspunkte zu definieren. Ist viel zu viel Aufwand. Macht überhaupt keinen Sinn. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, huch, irgendwie willst du noch Sport machen, du willst Fahrrad fahren, du willst dich mit Leuten treffen. Das hat doch irgendwie keinen Sinn. Und was ist denn der große Hebel dabei? Ne? Ja, und dann sind wir wieder dabei. Es macht keinen Sinn, wenn es so eine kleine Summe ist. So, das ist so das Ding. Gut, und dann bin ich im Endeffekt auf erst der Versuch, okay, dann mache ich es einfacher mit 3-4 ETFs zusammengebaut, also einen World ETF, einen Europa ETF, einen, einen Emerging Markets ETF und daraus ein Portfolio gebaut und im Endeffekt habe ich es jetzt alles zusammengedampft, eigentlich auf den Acqui und hauptsächlich geleitet, also den Vanguard FTSE All World oder den MSCI World Acqui ist ja deckungsgleich im Endeffekt. Im Endeffekt bin ich immer mehr und mehr zu der Erkenntnis gekommen, die der Finanzvisier, der Albert Warnecke da postuliert, keep it simple, stupid.
Ja, okay. Simple. Also du hast alles in einen ETF jetzt im Prinzip eingedampft, also simplify your life.
Genau.
Ja, okay, warum nicht, ne?
Und das habe ich dann auch tatsächlich so durchgezogen und ja, dann kam Hauskauf. So, ja. Und was machst du dann? Fängst du an zu leveragen und nimmst dann 50% über das Depot mit Sicherheit? Nee, möchte ich nicht. Also alles unter den Hammer, alles weg und dann war ich wieder bei null.
So. War das auch ein guter Zeitpunkt zum Verkauf?
Das war 2020, als ich den ganzen Kram verkauft habe. Das war soweit ganz gut. Ich habe tatsächlich in dem Zuge, ach, das habe ich noch vergessen, ich muss noch mal gleich ganz kurz in die Zeit zurückspringen. Das war zu dem Zeitpunkt ein ganz guter Verkaufspunkt und ich hatte irgendwie Glück. Also das war jetzt nicht getimed, sondern ich habe das Geld rausgenommen, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich mich um Haus kümmern, habe ein Jahr lang gesucht und so lange lag das Geld dann halt auf dem Tagesgeldkonto rum. Ne? Genau, als Sicherheit. Genau, was ich noch vergessen habe reinzubringen ist, als ich mich in diese ETFs reingelesen habe und dann auch ein bisschen rumgespielt habe, mit Excel rumgemacht habe, habe ich halt natürlich auch meine Alfro verglichen, die ich dann noch bei der Conti hatte. Und habe im Endeffekt auch durchgerechnet, okay, da war zu dem Zeitpunkt noch nicht Hauskauf prägnant oder im Kopf. Also irgendwie, das funktioniert, was die Alfo da macht. Und ja, ich habe dann einen Benefit über den Steuererspareffekt und die Kosten, die abgezogen worden sind in den ersten 5 Jahren. Wenn ich das Geld jetzt 15 Jahre lang drin lasse und es ungefähr so steigt.
Ganz kurz, Alfo, was genau meinst du damit jetzt?
Die Rentenfondsspargeschichte bei Continental.
Ach, die heißt so, ne, oder was? Das sind deren Fonds, oder was? Der Name Alfo?
Nee, achso, Alfo Altersvorsorge. Einfach deren Altersvorsorge.
Ach so, okay, alles klar. Jetzt hast du mich verwirrt, aber alles klar, bin wieder drin.
Sorry, genau, also die Conti Altersvorsorgeversicherung, dieser Fondssparplan, der lief ja und im Endeffekt, als ich dann mit den ETFs rumgerechnet habe und rumgebastelt habe, habe ich das immer als Sicherheitspuffer gehabt und habe gesagt, wenn ich meinen eigenen Mist komplett verhunze, habe ich ja immer noch die Sicherheit von jemandem, der ja Ahnung hat. à la Conti. Und als ich dann sicherer geworden bin, habe ich mir dann die Frage gestellt, macht das eigentlich Sinn, das Ding dann noch laufen zu lassen? Ich mache doch sowieso alles selber, wieso muss ich noch jemanden bezahlen, der da jetzt auch noch irgendwas exakt das Gleiche macht? Weil er ist ja nicht schlecht, er ist ja nicht besser als meine Performance am Markt. Und deshalb habe ich dann damals tatsächlich, obwohl ich natürlich Verluste realisiert habe und so weiter und so fort, das Ding dann, ich glaube, 2019 verkauft. Das war vor dem Zeitpunkt 2020, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich ein Haus kaufen. Und bin tatsächlich, und das war tatsächlich ein guter Zeitpunkt, trotz der ganzen Kosten mit 0 Euro rausgekommen. Also am Anfang, die ersten 5 Jahre werden ja die Kosten abgezogen.
Ja, ja, du hast ja also die Altersvorsorgeverträge bei der Continentale gekündigt.
Ich habe alles gekündigt. Ich bin jetzt schlussendlich maklerlos. Ich bin ich bin komplett in Eigenregie unterwegs.
Ja, ja, das ist kein Problem. Das ist machbar, ne? Und auch in vielen Fällen eine gute Entscheidung. Hast du denn die Verträge vorher dir nochmal genauer angeschaut, nochmal durchgerechnet? Was bringen die dir? Okay, super.
Genau, ich hab den ganzen Kram durchgerechnet. Ich habe mit dem Rentenfaktor rumgespielt. Ich habe überlegt, wann wäre der Return of Investment oder wann ist der Punkt, wo es sich dreht.
Genau. Welche Rendite ist garantiert? Ne, genau. Dann vielleicht noch das steuerliche Thema. Ist es da, gibt es da irgendeinen Vorteil? Ne? Auch wenn der Vorteil da wäre, ne, kommt es mal drauf an, was bringt es mir am Ende überhaupt. Also das ist auf jeden Fall sehr ratsam, da mal drüber zu schauen und zu einem Ergebnis zu kommen.
Keiner kann sich sicher sein, dass der Steuervorteil, der dir heute versprochen wird,
auch das, dann
gültig ist, wenn er da ist. Vor allem nicht mit den heutigen Politikern. Als Hausbesitzer können, glaube ich, andere dazu in dieselbe Richtung denken, wo ich jetzt gerade hin denke. Genau, und im Endeffekt habe ich dann den ganzen Kram versilbert, habe es dann auch in mein Depot reingepackt, hatte dann die 150.000 voll und das ist dann alles in die Eigenkapitalquote fürs Haus reingegangen. Also das war eigentlich ganz gut, der ganze Wechsel. Aber ich möchte nochmal sagen, für Leute, die tatsächlich sagen, es ist mir zu kompliziert, ich mache dann gar nichts. Für die ist es besser, mit dem Makler was zu machen, als gar nichts. Sei es ein Makler, wie ich ihn hatte, der nicht Honorarberater war, natürlich besser Honorarberater, weil da die Kosten geringer sind, aber ich finde, das ist immer noch besser, als gar nichts zu tun. Mhm. Und deshalb, ich habe da auch damals ein paar Leute das Übliche mit hingebracht, wurde gefragt, willst du nicht und ist das nicht interessant und so weiter und so fort, mit ein paar Goodies, der übliche Kleinkram. Aber ich bin immer noch gedanklich so weit zu sagen, das ist auch immer noch gut für die, weil ansonsten würden sie gar nichts machen. Und daher finde ich das Produkt, was da damals verkauft worden ist oder was da vertreten worden ist, was ich dann tatsächlich auch so halb legal beraten habe, weil ich halt die Leute motiviert habe dazu, dass das auch Sinn macht, weil ich überzeugt war davon.
Was waren das für Verträge?
Das war die Alfo, über die ich die ganze Zeit rede. Tatsächlich, also diese Altersvorsorge von Conti. Ich habe sie durchgerechnet.
Waren das Fondspolicen oder was war das genau?
Genau, die Fondspolicen. Mhm. Mhm. Ich habe da keinen Benefit von bekommen, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich habe es durchgerechnet für mich. Für mich macht das Sinn. Du bist doch in derselben Situation. Willst du dir nicht auch mal Gedanken dazu machen? So, das war natürlich total dämlich von mir, dass ich jetzt dem Versicherungsmakler seine Aufgabe abnehme und die Leute daran hole.
Der hat sich gefreut.
Ja, das ist der beste Fisch, den du fängst, ne, der noch andere Fische mitbringt.
Ja, genau.
Aber was ich nochmal sagen wollte, also es ist jetzt nicht schwarz-weiß, alles ist schlecht, alles ist gut. Leute, die sich nicht aktiv drum kümmern wollen, und da habe ich auch in meiner Familie welche, die sich da nicht aktiv drum kümmern wollen, für die ist so ein Angebot besser als gar nichts. Wenn man dann aber ein bisschen hinterher steigt, macht es Sinn, dass man dann doch irgendwann sagt, okay, jetzt muss ich mich davon losbeißen. Und
also es gibt schon Anlageformen, da ist gar nichts besser wie diese exakt. Anlageform. Ne? Also da muss man nochmal unterscheiden.
Genau.
Bei den Fondspolicen gibt es dann eben auch Licht und Schatten. Da gibt es auch welche, die sind noch akzeptabel, ne? Vielleicht auch, weil gute Fonds drin sind, weil die laufenden Kosten noch einigermaßen akzeptabel sind. Und rein psychologisch ist es halt so, das Geld ist für viele in der Versicherung wirklich weg. Ja? Da denken die auch gar nicht mehr dran, während das Geld im Fondssparplan viel greifbarer ist. Ne? Und da
ist man auch mal.
Ist verfügbar, genau, und da geht man auch dann mal eher dran. Und dann wird eben dieser Plan, dieser langfristige Plan des Vermögensaufbaus dadurch eben empfindlich gestört, indem man da eben dran geht. Ne? Deswegen muss man da diese Komponente schon noch mit berücksichtigen.
Ja, so lustige Sachen wie, wenn du 1.000 Euro einzahlst, wenn du 1.000 Euro Sondereinzahlung machst, gehen 10% weg. Das heißt, 900 Euro kommen an, 100 Euro gehen in Kosten in die Luft weg. Verwaltungsgebühr. Mhm. Das habe ich einmal gemacht und danach habe ich mich so drüber geärgert, dass ich mich echt da mit der Conti angelegt habe, was denn das für ein Käse ist. Mhm. Natürlich ohne ein Ergebnis. Aber schlussendlich, das, was du sagst, es gibt, bei manchen Leuten macht es Sinn, das zu machen, bei manchen halt nicht. Ich befürchte, in der Community, wo du unterwegs bist, sind die meisten so weit, dass sie sagen, also entweder mache ich es nicht, weil ich es nicht brauche, oder ich mache es, weil ich es aus Komfortgründen mache. Das sind eigentlich die zwei validen Szenarien, wenn man ein bisschen Finanzbildung drauf hat, warum man in so einem Kontext bleibt, aus meiner Sicht. Ansonsten, logisch gesehen, macht es halt keinen Sinn, in so einem Konstrukt drin zu bleiben. Heutzutage kann man alles ohne Probleme einfachst selber machen. Ne? Mhm. Zumindest in den einfachen Szenarien, ich möchte Geld weglegen und in der Zukunft dann benutzen, aus meiner Sicht. Kompliziertere Sachen, private Krankenversicherung, Entnahme, Sparplan, wie kriege ich einen Steuerspareffekt hin, das sind dann vielleicht nochmal Sachen, wo man dann auch über eine Ad-Hoc-Beratung arbeiten kann, um mal Werbung für einen Honorarberater zu machen, den wir alle kennen. Aber genau, das ist so das Ding.
Mhm. Ja. Eine ganz kleine Unterbrechung an der Stelle. Es geht sofort weiter. Ich will mich nur kurz bedanken, dass du den Podcast hörst und würde mich sehr freuen, wenn du den mal bewerten würdest bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den hörst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben würdest. Die würde ich auch ganz bestimmt demnächst im Podcast mal vorlesen. Außerdem kannst du mir gerne auf YouTube folgen. Da habe ich ja auch einen Kanal mit relativ regelmäßigen Inhalten und ich bin auch relativ aktiv bei Instagram. Auch da kannst du mir gerne folgen. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht's zurück in die Folge.
Ja, und dann im Endeffekt, die Essenz ist eigentlich, die ich jetzt gelernt habe, lass niemanden zwischen dich und dein Geld. Triff keine Investitionen auf Basis von irgendwelchen potenziellen Steuersparnissen, weil die sind nicht einfakturierbar und einkalkulierbar. Mhm. Und das Dritte ist, keep it stupid simple.
Ja, okay, super. Ja. Hast du viel ausprobiert und hast dann am Ende können ein gutes Fazit ziehen, was für dich der beste Weg ist. Also möglichst einfach, ja, und ist tatsächlich so, mit einem großen, breit gestreuten Fonds, wie der All World zum Beispiel, macht man schon mal nichts falsch, ne? Und genau. es ist gar keine Notwendigkeit da, das jetzt unbedingt in 5 oder in 10 verschiedene aufzuteilen. Gibt's gar nicht. Es reicht tatsächlich auch aus mit dem einen. Ne? Und dann am Ende wird abgerechnet, wer hat jetzt den besseren hat jetzt die bessere Rendite? Ist es der mit den 10 Fonds oder der mit dem einen? Oft ist es der mit dem einen Fonds tatsächlich, weil er ganz einfach, ja, weil er einfach den einfachen Weg gewählt hat und sich da nicht abbringen hat lassen und am Ende ja auch nichts falsch gemacht hat. Also von daher finde ich gut.
Genau, also schöne Zusammenfassung. Ich habe halt mein Lehrgeld bezahlt. Gott sei Dank ist es nachher bei null rausgekommen durch positive Marktlage. Mhm. Genau, das ist im Endeffekt die Erkenntnis. Und jetzt, nachdem das Geld jetzt halt weg ist, Haus, jetzt ist gerade natürlich erstmal der große Tilgungsbetrag dabei. Nichtsdestotrotz, ein bisschen was an Geld geht zurück. Die Kinder haben auch ein Depot, haben halt nur noch keinen Depot-Sparplan. Aha. Also wenn sie was geschenkt bekommen, kommt das aufs Depot. Ja. Bei uns, der Sparplan läuft aber bei uns auf dem eigenen Depot, weil jetzt gerade sind eher so Aspekte, Tilgung muss fertig werden, es muss die Rücklage fürs Haus bezahlt werden und das will dann alles bezahlt werden. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja.
Und dann wollen die Kinder natürlich auch anständig versorgt werden, deshalb haben wir es erstmal bei uns behalten.
Hast du die Problematik mit den Zinsen auf dem Schirm bei dir? Ich meine, wenn irgendwann die Zinsbindung endet, ja, okay.
Ja, das habe ich auf dem Schirm und der Plan ist, dass wir tatsächlich aus dem zinsbindungsrelevanten Teil natürlich in 8 Jahren jetzt fertig sind. Deshalb buttern wir gerade sehr viel rein.
Okay, also kein Verlängerungsrisiko, Zinsänderungsrisiko in dem Sinn.
Genau, wir haben auf 10 Jahre. Ich möchte in 10 Jahren fertig sein. Das ist auch der Plan von meiner Frau. Und deshalb geht gerade da alles rein. Und dann gab es auch die Diskussion mit dem Arbeitgeber, macht man ein Arbeitszeitkonto voll oder nimmt man das Geld jetzt und schiebt es in die Immobilie? Mhm. Man könnte heutzutage ja auch theoretisch, ich habe noch einen relativ guten Zinssatz, anfangen mit Festgeld und solche Geschichten. Jetzt sind wir wieder dabei, keep it stupid simple. Ja, es ist nicht die effizienteste Lösung, aber es ist wahrscheinlich so einfacher, weil es auf der Denkkappe raus ist. Es ist simpel. Und wegen der Rendite, ich bin noch in der Situation, dass ich sage, also meine Ambition oder mein Anspruch ist, dass meine Arbeitsrendite höher ist als die ich am Kapitalmarkt mache. Mhm. Ich investiere auch viel mehr Zeit darin, aber ich habe da auch einen viel größeren Hebel. Also kümmere mich lieber auf der Seite, dass ich mehr Gehaltssteigerung mache und darüber was hole, anstatt dass ich meine 50 Cent mehr an Dividende irgendwie in meinem ETF-Portfolio rauskriege.
Naja, und die Gehaltssteigerung, die du hast, kannst du ja dann direkt wieder in deine Anlagen fließen lassen, ne? Oder in die Entschuldung. Ja. Mhm.
Das ist der Hebel, den man jetzt hat und der ist, glaube ich, relevanter, als dass ich jetzt da irgendeine Minimal-Performance-Optimierung hinkriege, genau. Ja, und jetzt bin ich quasi wieder durch Glück auf Null gestartet, konnte dann natürlich auch wieder anfangen, wieder neu anzusetzen, habe also entsprechend wieder jetzt meine Hausrücklagen tatsächlich 50% Cash und 50% in Aktien hingelegt, weil ich sage, nur große Sachen kann ich auch aus dem Cash bezahlen, aus dem monatlichen Einkommen. Ansonsten, wenn es was Größeres ist, Heizungsanlage zum Beispiel, dann kann man das planen, da kann man auch die Aktien wieder rausnehmen. Aktien wieder hier der MSCI World Acqui, ne? Also immer dasselbe dämliche, einfache Konstrukt. Ja. Ich habe den, glaube ich, in 5 Depots 5-mal drin. einfach nur, damit ich die Depots für die unterschiedlichen Anwendungsfälle getrennt habe. Also Hausrücklagen, gemeinschaftliche Rücklage, private Rücklage.
Ist er tesaurierend oder ist er ausschüttend?
Ja, das ist jetzt genau der Kniffpunkt, der jetzt interessant ist. Ich habe am Anfang alles auf Ausschütten gepackt. Dann habe ich mir gedacht, also eigentlich wegen Steuer ist das ja besser und jetzt musst du gucken und dann musst du das auch in Portfolio-Performance eintragen und so weiter. Und deshalb habe ich jetzt einen kleinen Anteil in Ausschütten und der Rest läuft jetzt weiter. Also die neuen Einzahlungen gehen in Tesorierer rein, tatsächlich. Um es auch da wieder einfach zu halten, weil auch da sehe ich wieder nicht den großen Effekt, wenn ich da meine 800 oder 1000 Euro voll mache. Zumal jetzt parallel dazu kommt, ich kann halt über den Arbeitgeber auch Aktien kaufen, muss da auch etwas bezahlen für Kapitalerträge, die ich da erwirtschafte. Und da geht halt deutlich mehr weg, weil ich die Aktien da zwangshaft verkaufen muss, damit ich sie in ein anderes Depot überführen kann, zumindest steuerlich gesehen. Mhm. Und deshalb, wieder das Ding KISS. Keep it stupid simple.
Das ist gut.
Ja, und jetzt im Endeffekt habe ich also wieder mein Setup, meine Basis-Invests laufen wieder über den Acqui World, so man sich das wünscht. Und jetzt wird einem wieder bewusster, okay, Haus ist gesetzt, Haus wird finanziert, die Kinder sind da. Bei den Kindern macht es ja vielleicht auch Sinn, ein bisschen mehr auf Risiko zu gehen. Risiko in dem Sinne, dass man vielleicht auf den Nasdaq ein bisschen schielt und guckt und nicht nur alles in den Acqui reinpackt, wenn man davon überzeugt ist, dass die Technologie mittelfristig vielleicht ein bisschen besser läuft. Was ja jetzt gerade ein bisschen on vogue ist, ist dieses gesamte Thema Faktoren. Mhm. Und ich habe ja gesagt, Albert Warnecke war so ein bisschen ein großer Stein für mich. Der hat ja auch angefangen mit irgendwelchen Sonderlocken über die, im Endeffekt, so wie ich das verstanden habe, er will das Risiko runterkriegen, weniger Schwankungen rein und deshalb hat er dann noch irgendwelche Trendfolger und sonstigen Kram jetzt auf einmal auf Petto. Womit ich mich noch nicht so ganz glücklich tue. Du hattest da ja auch schon deine Folgen zu gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt der Grund war, warum du es gemacht hast. Ich hatte dir auf jeden Fall Mails geschickt. Kannst du dich mal da in den Bereich reinwühlen?
Du, das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, ich kann mich daran erinnern, wir hatten, glaube ich, zwei Folgen sogar zu dem Thema mit den Trendfolge.
Genau.
Wo man ja letztlich ja diese extremen Schwankungen rausbekommen will. Ne? Und am Ende ja irgendwie doch eine Marktrendite erwirtschaften will damit. Ja, gut.
Parallel dazu aber dann die Manipulation, die ja auch der Herr Walz aufgedeckt hat. Der hat ja auch ein bisschen groß Clickbaiting, der Finanzwiese ist tot, aber im Endeffekt, er hat ja schon ein paar Punkte gehabt, wo er dann gesagt hat, okay, das ist jetzt ein bisschen schön dargestellt. Also da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was da los ist. Auf der anderen Seite, wir haben ja den nächsten Herrn Röhl auch im Podcast bei dir.
Ja.
Herr Röhl ist natürlich auch eine bekannte Persönlichkeit, vor allen Dingen mit seiner Überlegung, ich möchte Dividenden haben und ich finde die Wachstumswerte gut. Und natürlich hinterfragt man jetzt wieder seine Strategie, macht das alles noch Sinn, was ich jetzt gerade mache? Oder macht das jetzt gerade keinen Sinn? Und jetzt gucke ich gerade mal in mein Depot, weil ein Testballon, den ich gerade laufen habe, ist unter anderem einer, den ich über den Herrn Röhl auch oder durch den Herrn Röhl gefunden habe, der aus meiner Sicht gar nicht so uninteressant ist. Und zwar ist das das Thema, lass mich gucken.
Achtung, mit, macht das Sinn oder meinst du jetzt die Strategie zu sagen, ich mache das über einen Fonds im Gegensatz zu der Strategie, ich mache das jetzt mit Einzelwerten?
Also ich bleibe bei ETFs, aber er hatte einen ETF vorgestellt, der so ähnlich funktioniert wie das, was er macht. Allerdings nicht in Einzelaktien, sondern als ETF. Das ist der Wisdom Tree Global.
Ach so, ja, okay.
Und den habe ich mir dann tatsächlich ein bisschen angeschaut und fand den jetzt gar nicht so schlecht. Und jetzt geht's wieder los. Portfolio Performance, man guckt ein bisschen rein, welche Werte sind eigentlich drin. Ah ja, ganz viel Apple, ganz viel Microsoft, ganz viel Google. Man möchte ja vielleicht einen Ausgleich haben. Ich verfalle manchmal, dass ich wegkomme von diesem KISS-Prinzip, leider Gottes. Vielleicht bin ich in 2 Jahren wieder so weit, dass ich den ganzen Kram wieder einstampfe. Aber tatsächlich, jetzt gerade habe ich ein bisschen was in diesem Wisdom Tree mitlaufen, tatsächlich, als einen Faktor, wo ich sage, das macht vielleicht Sinn, also dieses Growth-Faktor, allerdings mit vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Um auch einfach zu gucken, macht es jetzt gerade vielleicht Sinn, dass ich ein bisschen mehr monatliche Erträge habe, die da rauspurzeln oder quartärliche Erträge, die rauspurzeln nach der Dividendenlogik, um dann vielleicht einen Mehrwert zu haben, dass ich finanziell flexibler bin oder. Es ist jetzt ein Bruchteil, das ist jetzt nicht groß, also um mal eine Zahl zu nennen, das sind jetzt 2.500, die da in diesem Wisdom Tree drin sind, gegen, ich glaube, 15, 20, 25, die jetzt im Akquis sind. Also da ist jetzt, man merkt, da ist ein...
Da ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn man sein Portfolio etwas erweitert, ergänzt, ne, mit anderen Gewichtungen. Vielleicht ist es teilweise, es sind teilweise Doppelungen drin, das kann man ja kaum vermeiden, aber man hat eine andere Gewichtung drin. Und man kann halt beispielsweise, wenn man jetzt Geld entnehmen will und hat das in verschiedenen Fonds verteilt, kann man da etwas gezielter vielleicht sagen, ich hole jetzt das Geld aus dem Bereich raus, der gerade besonders gut dasteht, der vielleicht besser dasteht, also vielleicht ist die Dividendenaktien stehen besser da wie die Wachstumswerte zum Beispiel. Da kann man an der Stelle ein bisschen steuern, kann sagen, dann nehme ich es halt da wie es weg, wo eben dieser Gewinn etwas höher ist. Also das sind halt diese Vorteile, wenn man da ein bisschen mehr Bandbreite drin hat im Portfolio.
Ja, wobei, Thomas, das ist ja wahrscheinlich auch bewusst. Ich weiß nicht, wer es eigentlich initial rausposaunt hat in Social Media. Ich glaube, es war Finanztipp. Es gibt ja auch noch andere Tricks. So Themen wie, ich mache einen Depot-zu-Depot-Übertrag und dann funktioniert auch das FIFO-Prinzip. Also die teuersten Aktien werden als allererstes bewegt. Oder ich mache bei der DKB 2, 3 Unterdepots und kann darin das bewegen. Also man kann ja auch anders tricksen, um zu sagen, ich positioniere meine Größen so. Das ist eine der Varianten, dass ich viele unterschiedliche ETFs habe, die denselben Index besparen oder. Das sind halt wieder diese Steuertricks, die dann vielleicht 10, 20, 30.000 rausbringen. Die sind ja auch valide. Jetzt gerade bei der Ansparphase war jetzt nicht mein Hauptmotivationsfaktor, wenn ich ehrlich bin.
Genau. Okay, gut.
Nee, und dann vielleicht, um abzuschließen, der Nachteil, wenn man sehr interessiert ist und sich immer irgendwo mithört, und ich höre jetzt halt Finanztipp, der Finanzvisier, ich bin beim Finanzrocker unterwegs, der Christian Viröhl mit seinem Echtgeldportfolio.
Ja.
Man bekommt natürlich ganz viele neue Ideen, was könnte man noch machen, was könnte man noch ausprobieren, was könnte man noch basteln. Und das ist vielleicht so ein bisschen das einzige Manko, was ich gerade sehe, dass man echt filtern muss und wissen muss, wie man filtert, was ist jetzt relevant, was ist nicht relevant. Und man braucht wirklich einen Nordpol für sich oder einen Punkt, wohin man sich ausrichtet. Was ist eigentlich mein Ziel? Und da hilft es auch, sowas mal aufzuschreiben tatsächlich, finde ich. Und genau, also jetzt gerade ganz akutes Thema Marktgeld-ETF-Fonds versus Festgeld versus Zinsen. Was kannst du machen? Ich habe jetzt letztes Jahr über Raisin, Weltsparen, Festgeld weggelegt. Jetzt ärgere ich mich natürlich. Für 3% habe ich es weggelegt. Jetzt könnte ich 5% bekommen. Ja, ist aber die beste Entscheidung damals gewesen.
Dann musst du dich auch nicht ärgern. Du hast zu dem Zeitpunkt die beste Entscheidung getroffen. Keiner wusste, wie die Zinsen sich weiterentwickeln. Ne? Von daher würde ich mich nicht ärgern jetzt drüber. Das sind ja auch letztlich, das sind Nuancen jetzt. Ne? Wenn ich jetzt das so oder so anlege, ne, Festgeld oder jetzt Tagesgeld oder für mich das Geldmarkt-ETF, das ist alles jetzt nicht so kriegsentscheidend. Ne? Und ich glaube, im Kern vernünftig zu investieren, breit gestreut und dann vielleicht so ein paar Experimente drumherum mit Bitcoin von mir aus oder vielleicht irgendwelche Spezialitätenfonds, das ist doch alles okay, das ist doch alles gut. Ne? Da kann ja nichts passieren. Im Grunde macht man da keinen Fehler damit.
Solange das Basisinvestment läuft und bei mir ist jetzt halt das einzige Risiko, was ich sehe, ich habe zu viel in Immobilie versus zu wenig in anderen Assets. So, das ist Fakt. Das liegt aber einfach an Hauskaufen in meinem Alter. Das ist, glaube ich, einfach normal.
Würdest du dein Eigenheim als Investment bezeichnen?
Nein, es ist nicht ein Investment, aber es wird mir irgendwann helfen, meine Kosten zu reduzieren, weil ich ja keine Miete habe, weil ich, ja, ich weiß, da sind noch andere Kosten dran. Aber es ist für mich jetzt gerade ein Asset und ich könnte es notfalls auch abstoßen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Also deshalb, es ist kein Investment, aber es ist ein Asset, wo ich Geld drin geparkt habe.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
So sehe ich das Ganze. Ich rechne aber nicht damit, dass hier der Wert steigt, sondern ich sage einfach, okay, ich habe jetzt einen Betrag X bezahlt. Ich hoffe, dass der Betrag X erhalten bleibt über Sanierungsmaßnahmen, sonstiges, klar. Das ist so, wie ich das jetzt sehe. Nur, wenn wir es mal realistisch in Portfolio-Performance eintragen, habe ich jetzt 90% im Haus und 10% in irgendwelchen Depots und Festgeld liegen. Also, das ist natürlich jetzt gerade der große Blocker. Ne? Genau. Und so wurschtelt man sich jetzt durchs Leben. Die Kinder sind jetzt da, jetzt sind gerade auch wieder andere Sachen relevanter. Ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang ganz viel Technik-Krimskram gekauft. Jetzt ist es nicht mehr Technik-Krimskram, sondern jetzt guckt man, wie kriegt man mit den Kindern das gut hin, wie kriegt man Finanzbildung hin. Ja, ich weiß, ich bin noch ein bisschen früh, aber Bodo Schäfer mit seinem Hund namens Money ist vielleicht ganz interessant, irgendwann mal.
Ja, habe auch schon gehört, das Buch soll ganz gut sein, ne? Für die jungen Leute da ein bisschen zu begeistern. Irgendwie muss man, glaube ich, was finden, was die Jungen interessiert.
Und dafür sind dann Dividenden vielleicht auch interessant. Das ist halt das,
was das ist richtig. Ne? Ja, absolut. Ja. Ich finde die Idee oder diesen Ansatz auch nicht falsch, weil es ja auch wesentlich emotionaler ist, jetzt mit Einzelaktien vielleicht auch bei jungen Leuten mal anzufangen, weil die ja viel mehr Bezug haben zu einem Unternehmen, wie es zu einem Fonds, ne, zum ETF oder was. Dass man da vielleicht sagt, komm, kauf da doch mal irgendeinen Einzelwert. Du bist jetzt Mitbesitzer von dem Unternehmen, ne, und bekommst sogar vielleicht jedes Jahr ein bisschen Geld von denen als Ausschüttung. Das wird einem dann vielleicht viel begreiflicher, als jetzt mit irgendeinem ETF anzufangen. Aber dann natürlich auch die nächste Stufe irgendwann auch klar zu machen, okay, aber am besten kaufst du doch jetzt wirklich ein großes Bündel an Aktien. Das wird ziemlich teuer und schwierig mit wenig Geld. Dafür gibt's was ganz Tolles, nämlich ETF-Indexfonds zum Beispiel. Und dann das Depot in die Richtung halt dann zu erweitern, ne, mit dem weiteren Geld, das da so kommt. Genau. Aber was ich oft erlebe, ist bei Eltern, und vielleicht geht es mir auch mal so, ne, die sparen dann Geld an für die Kinder im Depot, und irgendwann sind die dann 17 und werden bald 18 und dann bekommen viele wirklich Panik, ne? Um Gottes Willen, ne, wenn jetzt mein Kind 18 ist, dann ist es ja kein Kind mehr, ne? Und hat die volle Verfügungsgewalt über das angesparte Geld, ne? Das soll aber eigentlich keine Panik auslösen, weil man ja versuchen sollte, dass eben der Nachwuchs bis zu dem Zeitpunkt so weit aufgeklärt ist, dass er mit dem Geld vernünftig umgeht und das nicht eben bei der ersten Gelegenheit komplett rauszieht, ne, und das verjubelt, was ja theoretisch absolut machbar wäre. Ne, die Gefahr besteht.
Es gab ja auch Fälle, die das dann an Fridays for Future komplett gespendet haben, das Geld. Und dann war es
immer
weg.
Ja, wie auch immer. Ne?
Aber genau das, was du sagst, man bekommt relativ schnell Feedback mit 18. Hat es geklappt oder hat es nicht geklappt mit der Erziehung?
Genau. Absolutes Feedback, ja. Reales Feedback, ja. Das ist richtig.
Deshalb, ich werde wahrscheinlich in so einem 50-50-Case fahren. Ich habe es bei mir selbst auch über meine Eltern mitbekommen. Also meine Eltern hatten Geld für mich zurückgelegt, damit ich mein Studium finanzieren kann. Ich hatte ein Budget, das konnte ich dann abverbrauchen. gebrochen. Ich habe dann im Endeffekt eine monatliche Auszahlung bekommen. Das fand ich so eigentlich ganz angenehm. Also ich habe quasi monatlichen Cashflow bekommen von meinen Eltern, um das Studium zu finanzieren, auch die Schweden-Auslandssemester und so weiter. Das würde ich gerne auch so beibehalten bei meinem Kind. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch, dass die Kinder am Anfang erstmal ein bisschen Geld haben und damit auch überlegen können, was machen sie damit. Mhm. Ne? Also deshalb vielleicht wieder ein 50-50-Case. Genau. Aber das ist so das Thema, was jetzt, glaube ich, das Relevanteste dann aktuell für mich ist persönlich. Die großen Steine sind gesetzt. Ich hoffe, dass ich nicht umziehen muss, weil ich ansonsten schon wieder 10% an Wert des Hauses verliere, alleine wegen irgendwelchen tollen Sachen in Deutschland. Das ist halt leider so. Wenn man dann in seiner Karriere weiter vorwärts geht, vielleicht haben da andere Kollegen auch schon Feedback in deinem Podcast. Wir hatten uns ja auch ganz kurz so unterhalten. Jetzt kommt auf einmal die Frage, was ist mit der BKV? Willst du die nicht? Willst du die nicht? Also es kommt immer wieder was Neues, leider Gottes. Man kann nie den Kopf einfach zumachen und die Büchse der Pandora einfach abschließen.
Ja, das stimmt. Das ist alles im Fluss, immer wieder was Neues. Und man sollte im Großen und Ganzen halt seinem Weg treu bleiben oder jetzt so der Strategie treu bleiben. Aber man sollte die Augen auch aufhalten und auch mal bereit sein, Anpassungen vorzunehmen, solange man jetzt nicht seine komplette Strategie über Bord wirft, weil das in der Regel dann ein Fehler sein wird. Von daher glaube ich, dass du auf jeden Fall auf mich den Eindruck machst, dass du da sehr offen und sehr interessiert an vielen Themen bist, aber auch keiner bist, der von heute auf morgen da jetzt alles komplett umwerfen würde, ne, weil er jetzt irgendeine neue Idee hat, sondern da eher Schritt für Schritt da sich auch mal vorwagt in neue Themen, aber eben das nicht Hals über Kopf macht. Ne? Und das ist aus meiner Sicht auch sehr richtig. Dominik, du hast uns auf jeden Fall schon einen sehr tiefen Einblick gegeben. Da waren auch sehr viele spannende Themen mit drin. Du bist jetzt auch der Letzte, der sich jetzt da freiwillig gemeldet hat. Das heißt, ich habe also keine weiteren geplanten Gäste aus der Community. Von daher vielleicht noch ein paar Worte von dir. Die andere motivieren könnten, da jetzt vielleicht sich mal bei mir zu melden, weil ich brauche jetzt eben, ja, ich brauche da jetzt Leute, die da jetzt nachrücken.
Also wenn ich ehrlich bin, ich habe mir ja die zwei ersten angehört und ich war ja enttäuscht, dass ich nicht der allererste war. Also ich bin gut, ich bin anscheinend in einer Gruppe, wo auch Leute proaktiv sind und sagen, ich habe da Lust drüber zu reden. Ich merke es auch selbst bei mir im Job, manche Kollegen sind sehr offen, um zum Beispiel über Themen wie Gehalt zu reden oder Altersvorsorge oder sonstiges, manche sind da noch sehr verschlossen. Es hilft ungemein, wenn man mal von jemand anders hört und nicht Thomas, wie die das dann gemacht haben. Weil ich habe mir auch zwei, dreimal die blutige Nase geholt und ohne das hätte es auch nicht geklappt. Und mein Vater hat mir damals auch erklärt, hat zu meiner Mutter gesagt oder zu meinem Onkel oder meinem Opa, lass den Jungen halt auch mal hinfallen, dann muss der das lernen.
So ist es.
Geht halt nicht anders. Ich musste halt
gucken. Wer hat keine Fehler gemacht, ne?
Ich bin deppert. Das ist halt so. Man kann halt nicht immer alles von vornherein perfekt machen, perfekt planen. Und wer plant, wer misst. Wer plant, keine Ahnung was. Im Endeffekt, nicht jeder Plan geht auf.
Ja.
Und deshalb, ich kann nur aufrufen, also ich fand es jetzt sehr angenehm mit Thomas. Ich finde, das ist auch ein gutes Vehikel, um Thomas ein bisschen zu unterstützen, dass er irgendwie auch noch weiter Content produzieren kann und nochmal Rückfragen hat. Und vielleicht kommen auch Themen auf.
Ja.
Und deshalb aufgerufen.
Meldet euch. Genau. Ist alles nicht so schlimm und jeder hat eine andere Philosophie und glaube, Geldanlage ist oder das Bezug zu Geld oder der Bezug zu Geld ist auch wie Fingerabdruck sehr, sehr individuell und da gibt es keinen zweiten Dominik jetzt, ne, oder auch jetzt den Thomas, den wir schon hatten und den Hartmut. Jeder hat da seine eigene Story. Am Ende ist es, glaube ich, das Wichtigste, grobe Fehler zu vermeiden und im Großen und Ganzen einen Plan auch zu verfolgen. Und da gibt es nicht schwarz und weiß, ne, wie du auch schon sagtest, sondern da gibt es ja auch Zwischenstufen und da kann man dann ganz offen drüber reden. Und so wie das jetzt heute mit dir war, Dominik, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst? Dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu.
Ja, tatsächlich. Also ich muss ja sagen, ich habe ja auch am Anfang erst ein bisschen kritisch auf den Thomas geguckt, was er so macht. Der behauptet, er sei unabhängig und will gar nichts von uns.
Okay.
Ich habe jetzt mir ein bisschen reingeguckt und bin da immer mehr von überzeugt. Also deshalb bin ich auch bereit, hier sowas zu machen. Themenvorschlag für ein Community Call. Du hattest ja auch gesagt, dass du in einer ähnlichen Situation bist. Wie haben denn erfahrenere Erwachsene das mit ihren Kindern gemacht? Das würde mich mal interessieren. Wir hatten ja bei den Vorrednern auch schon ältere Kaliber dabei. Vielleicht kann man aus der Region noch mal was zeigen und präsentieren. Das fände ich ganz interessant.
Würde mich auch interessieren.
Ne? Ist auch noch ein Loch in der Finanz-Community. Thomas, wenn du ein neues Buch schreiben möchtest.
Du meinst das Thema Kinder jetzt?
Ja, genau, Kindererziehung oder.
Ich muss es erstmal vorleben, ne? Also bei uns ist ja die Älteste jetzt 14 und dann sind da jetzt dann zwei, die 8 sind. Und also von daher, ich habe da noch nicht jetzt das so vorgelebt. Ich habe es natürlich mir vorgenommen, dass ich da Finanzbildung auch schon direkt weitergebe und entsprechend, wobei ich auch viel in Schulen bin. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen den Draht zu der Generation, die ja jetzt so langsam in die Verantwortung kommt, ne, die da jetzt auch in Zukunft Fehler machen kann, weil sie eben ab 18 viele Fehler machen, ist halt möglich dann. Und es ist eine Herausforderung, aber es ist möglich und es ist eine wichtige Aufgabe. Und von daher, gute Anregungen, nehme ich gerne auf.
Ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen das Ding. Manchmal kann man ja als Elternteil gar nicht dem Kind was erklären, weil das Kind will dann nicht auf den Elternteil hören.
Weil man eben Elternteil ist, ne?
Exakt. Ich hoffe, dass man dann den Herrn Beutler vielleicht auch nach Offenburg gekarrt bekommt. Die schöne Ortenau für die Schule. Oder vielleicht muss ich da selber aktiv werden. Es gibt ja da auch Kollegen, die aus der Steuerperspektive Podcasts machen. Sei doch nicht besteuert. Podcast, tatsächlich okay. Gar nicht so doof.
Ja.
Die auch so ähnlich unterwegs sind mit Schule und Education und Lernen, weil das ist eigentlich der Punkt, wo man anfangen muss. Mhm. Ich habe tatsächlich gerade noch den Namen gefunden von meinem Wertpapierforum-Ding. Das nennt sich ETF Schnäppchenjagd, für die interessiert sind.
Klingt auf jeden Fall spannend. Das nehmen wir auf jeden Fall als Link in die Shownotes. Kann jeder sich mal anschauen.
Es ist sehr kompliziert, aber wenn man sich durchgewühlt hat, hat man einiges verstanden, tatsächlich.
Genau, und du bist ja auch Mitglied in der Telegram-Community, das heißt, da könnte man ja dann, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen wollte, einfach mal da rein posauen, dass du dich vielleicht, dass man sich da irgendwie vielleicht dann auch mal
sehr gerne
kontaktiert, ne?
Sehr gerne. Genau, und das war's von mir aus dem schönen Süden und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Community-Leute.
Ja, okay, nee, da bin ich mal gespannt, wer sich meldet. Dominik, dann ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wünsche dir weiterhin alles Gute, schön Haus abbezahlen, ne, und Vermögen aufbauen. Und wir bleiben auf jeden Fall ja dann irgendwo im Kontakt.
Genau, ich bedanke mich ganz herzlich.
Alles klar, mach's gut, bis bald, tschüss.
Bis dahin, danke, ciao.
Ja, das war der Dominik im Community Talk. Und wenn es weitere Folgen mit dem Community Talk geben soll, dann müssen sich eben auch noch weitere Leute aus der Community mal melden bei mir, dass wir einen Termin vereinbaren, um mal ein Gespräch zu führen über eure Erfahrungen, eure Erlebnisse, eure Pläne im Finanzbereich, wie ihr Geld anlegt und welche Tipps ihr für die anderen vielleicht habt. Ich werde euch natürlich ein paar Fragen stellen, euch im Vorfeld ein wenig zumindest mal kennenlernen, um eben zu sehen, was seid ihr für ein Typ Anleger. Und von daher würde ich mich freuen, wenn es da weitere Freiwillige gibt. Einfach eine Mail schreiben an info@thomasbeutler.de und wenn wir Glück haben, gibt es dann auch bald wieder eine neue Folge mit dem Community Talk. Ich freue mich, wenn euch mein Podcast gefällt. Lasst doch bitte mal ein Like da, bewertet den Podcast bei eurem Podcast-Kanal. Und ja, besucht mich auch gerne auf meinem YouTube-Channel Investiert in Wissen oder bei Instagram. Bis demnächst, mach's gut!